Ich darf heute weitermachen mit unserer Predigtreihe. Die ist ja ein bisschen perforiert. Vor 3 Wochen war das Thema Gottes Geist Raum geben durch weniger Zweifel. Und heute, Dankeschön, heute kommt das Gegenstück oder die Ergänzung dazu, Gottes Geist Raum geben durch tieferen Glauben. Das Tolle an den modernen Möglichkeiten ist ja, dass man die Predigt von vor 3 Wochen im Internet nachhören kann, sollte man da das verpasst haben und noch Interesse dran haben, das mal anzuhören. Es soll also heute um Glauben gehen. Wir haben ja gerade gesungen, er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit und unser Ziel in Ewigkeit, unser Gott. Da geht es um Glauben. Der ist ja das Zentrum der Geschichte. Ja, er hat diese Welt geschaffen und es ist seine Welt und er wirkt in sie hinein. Und er ist unser Ziel in Ewigkeit und er ist das, was uns Halt geben möchte. Der Anker mitten in all den Turbulenzen unseres Lebens. Der Bibeltext, den ich für heute mitgebracht habe, steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Die Verse 1 bis 3 und dann noch der Vers 6. Ich lese uns den Text vor. Glaube aber ist eine Verwirklichung des Erhofften, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In diesem Glauben wurden die Altvorderen als Glaubenszeugen von Gott bestätigt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde, und dass aus dem Nicht-Wahrnehmbaren das Sichtbare entstanden ist. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dass er, also Gott, denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Soweit der Text. Da ich mir vorstellen kann, dass der Vers 6 der anstößigste ist, fange ich mal von hinten an in dem Bibeltext. Was in der Bibel unter Glaube verstanden wird, ist nicht das, was wir so im alltäglichen Sprachgebrauch haben. Ich glaube mal, es wird morgen gutes Wetter. Ja, so weit ist es mit dem Glauben gekommen, dass es so eine vage Meinung ist, die da mitgeteilt wird. Das ist mit Glaube nicht gemeint, wenn in der Bibel von Glaube die Rede ist. Es geht beim Glauben auch nicht darum, dass wir unsere eigenen Überzeugungen ausschalten müssten. So nach dem Motto, das musst du halt glauben. Ja, aber es überzeugt mich nicht, was derjenige sagt. Dann muss ich es auch nicht glauben. Glaube, wie in der Bibel gemeint ist, meint auch nicht den Rückzug aus der Realität, sozusagen den Verstand an der Tür lieber abgeben und alle Schmerzen und Nöte und Schwierigkeiten, so die in der Welt sind, ignorieren oder auch die ganzen Sachen, die evident, die offensichtlich sind, also beweismäßigen Charakter haben, die tapfer zu ignorieren. Es steht in der Bibel und deswegen musst du das so sehen. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel meint. Es ist auch nicht damit gemeint, so ein Motivationstraining, so man muss nur dran glauben und dann wird es schon, kann natürlich sein, aber das ist auch nicht mit dem Glauben in der Bibel gemeint. Was mit dem Glauben gemeint ist in der Bibel, das ist letztlich eine Beziehungsgeschichte, eine Beziehung zwischen dem Gott, der diese Welt geschaffen hat, und uns Menschen. Das ist im Kern mit Glauben gemeint. Und die Basis für diesen Glauben, der ja nicht in aller Welt geteilt wird, ist, dass diese Welt von einem total realen Gott geschaffen wurde. Und dass dieser Gott uns Menschen als Gegenüber für sich haben will. So sieht uns Gott, so hat er uns geschaffen. Das ist die Überzeugung des Glaubens. Und diese Beziehung, die Gott zu uns haben will, das soll eine Beziehung sein, die soll genauso real und lebendig sein, wie die Beziehung, die wir Eltern zu unseren Kindern haben. So wünscht sich das Gott für uns, die wir alle potenziell seine Kinder sind, weil er uns geschaffen hat, weil er uns zu seinem Ebenbild haben wollte, als Gegenüber für sich selbst. Der Glaube als Beziehung zu Gott verstanden, das ist unsere Bestimmung. Dazu sind wir hier in dieser Welt. Und genau deswegen heißt es dann auch in Vers 6, und das ist ja dieses, was so anstößig rüberkommen kann, wenn wir nicht glauben, also wenn wir nicht in die Beziehung zu Gott treten, dann gefällt es Gott nicht, wenn er uns geschaffen hat als Gegenüber für ihn. Dann kann Gott sich nicht freuen, wenn wir sagen, nö, ich will dich nicht oder ich kann nicht an dich glauben. Das ist schwierig und klar, dass dann, ja, also wenn meine Kinder zu mir als ihrem Vater sagen würden, Vati, du bist mir egal, wir laufen zwar im selben Haus rum, aber die ignorieren mich, die gucken immer an mir vorbei, die sprechen nicht mit mir, dann würde mir das auch nicht gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, weil es Gott eben, ja, weil das Entscheidende fehlt für das, was Gott sich mit jedem Einzelnen von uns gedacht hat. Wichtig ist aber, und da kann man diesen Vers 6 sehr falsch verstehen, wichtig ist, um ihn richtig zu verstehen, er bedeutet nicht, dass Gott uns nicht liebt. Gott ist die Liebe. Von seinem Wesen her ist er Liebe. Und deswegen zwingt er uns die Beziehung zu sich nicht auf. Ich habe das mal gehört und fand es sehr hilfreich. Der Zufall ist Gottes Art, unaufdringlich zu sein. Ja? Der Zufall ist Gottes Art, unaufdringlich zu sein. Er ist total unglücklich, wenn es mit der Beziehung, mit dem Glauben bei uns nicht klappt, mit der Beziehung zu uns. Aber er liebt uns konstant. Und ja, Zufall ist seine Art, unaufdringlich zu sein, unaufdringlich in unser Leben hineinzuwirken. Wir können es als Zufall sehen, wir könnten aber auch das Wirken Gottes darin entdecken. Gott hat die Welt so geschaffen, er hat sie offenbar so geschaffen, dass es keine zwingenden Beweise für uns, für Gott gibt. Wir können Gott weder beweisen, noch können wir beweisen, dass es ihn nicht gibt. Das ist im Grunde eine Pattsituation. In der Aufklärung hat man versucht zu beweisen, es gibt Gott nicht. Dann haben die Christen versucht zu beweisen, dass es Gott gibt. Und irgendwann haben sie gemerkt, okay, man kann es nicht beweisen. Weder das eine noch das andere. Offenbar will Gott, dass die Beziehung zu ihm, die er sich so sehnlichst von uns wünscht, etwas Freiwilliges ist. Der Glaube an ihn, die Beziehung, die gelebte Beziehung zu ihm, soll etwas zutiefst Freiwilliges sein. Und so hat er offenbar die Welt eingerichtet. Jetzt gibt es da noch ein schwieriges Wort. Also ich habe es zumindest in mir so als schwierig gehört in Vers 6. Da steht dieses Wort, wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Dieses Wörtchen muss. Das passt ja nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe mit der Freiwilligkeit. Da gibt es ja möglicherweise eine kognitive Dissonanz. Im Griechischen steht da nicht das Wort muss. Man kann es eleganter so übersetzen, es kommt dann sprachlich besser rüber. Im Griechischen, die Wortbedeutung, die da steht, ist, es ist nötig, es ist eine Notwendigkeit. Also wenn das, was Gott möchte, dass wir mit ihm in Kontakt kommen können, dass das wirklich gut funktioniert und das ist der Glaube, ist das Bindeglied zu Gott, dann ist da was nötig dazu. Und ja, was nötig ist, sagt uns der Text, zu glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein möchte. Keiner braucht zu Gott zu wollen. Gott zwingt sich uns nicht auf. Aber wer zu ihm will, wer zu Gott möchte, für den wird es ohne Glauben nicht gehen. Es gibt ja die Frage dann, ich würde gern glauben, aber ich kann nicht. Das klingt ja dann so, wenn man, oder es fühlt sich so an für diejenigen, die gerne glauben möchten, aber es nicht können. Ja, ich habe das Instrumentarium nicht bekommen zu glauben. Ich erlebe andere Leute, die glauben, kraftvoll, lebendig, vielleicht auch ein bisschen übertrieben oder wie auch immer. Aber man merkt, man kann da nicht andocken. Das hat man einfach nicht in sich. Und es kann eine große Not sein. Und da habe ich eine gute Nachricht. es muss keine große Not bleiben. Ich behaupte, die Fähigkeit zu glauben hat Gott in jedem von uns angelegt. Und auch wenn es im Moment vielleicht nicht zugänglich ist, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Ich begründe jetzt mal diese These damit, wir machen es ja eigentlich tagtäglich. Wir treten in Beziehungen zu Menschen, zu einem direkten Gegenüber. Das ist fassbar, greifbar, sichtbar, spürbar. Aber wir können auch telefonieren. Dann ist mein Gegenüber nicht mehr so da, aber doch noch verbunden über Telefon. Technik macht es möglich. Ich kann auch einen Brief schreiben oder eine E-Mail. Auch da ist Kontaktbeziehung möglich, auch wenn man das Gegenüber nicht sieht. Und Leute, die vielleicht auf der anderen Seite der Welt von uns wohnen, vielleicht im Busch von Australien und man hat kein Telefon, kein E-Mail, keinen Kontakt, aber man kann eine Verbindung im Herzen haben, in den Gefühlen, in den Gedanken. Auch da ist Verbundenheit mit einem für einen wichtigen Menschen durchaus möglich. Und das spielt keine Rolle, ob man da Christ ist oder ob man kein Christ ist. Das ist etwas, das funktioniert im Alltag. Das passiert ja, ja im Grunde in jedem Moment unseres Lebens. Und auch Vertrauen in Gott ist vielleicht erstmal eine schwierige Sache. Aber das Vertrauen an sich ist auch eine Alltagsübung, die wir täglich vollziehen. Ohne die wird nämlich unser Leben gar nicht funktionieren. Wenn ich eine Pizza bestelle über Telefon, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie ein Fake-Shop ist oder irgendwas und ob der wirklich die Pizza bringen wird und ob er die Pizza bringen wird, die ich bestellt habe und so weiter. Oder noch schwieriger ist es, wo man noch weniger Einfluss hat, was passiert wirklich, ist, wenn ich eine Online-Überweisung mache, ja, von meinem PC aus, mit irgendeinem Rechenzentrum kommuniziere und dann darauf vertraue, dass die tatsächlich mein Geld an die richtige Adresse zustellen. Also auch Vertrauen als Bestandteil des Glaubens ist eine Sache, die Gott in jeden von uns reingelegt hat, sonst wird nämlich unser Leben gar nicht funktionieren. Das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, was so im Zwischenmenschlichen gilt oder für den Alltagsvollzug, für unser Leben in dieser Welt, das gilt genauso für den geistlichen Bereich, den unsichtbaren Bereich, das, was wir nicht greifen können, die Realität Gottes. Und das taucht ja auch auf in dem Bibeltext, diese Altvorderen, also Leute, die vor langer, langer Zeit gelebt haben, die Gott vertraut haben und die dann ja, mit dem, was Gott sich ihnen gezeigt hat, positive Erfahrungen gemacht haben. Das hat ihren Glauben gestärkt, das hat ihren Glauben aufgebaut und das hat dazu geführt, dass es jetzt in der Bibel steht. Das gleiche wie bei dem Pizzaservice, wenn der die Pizza bringt, nachdem ich sie bestellt habe, bin ich voller Hoffnung, dass wenn ich das nächste Mal da bestelle, dass er auch wieder die richtige Pizza bringen wird und dass es gut schmecken wird, dass er mich nicht vergiften wird und so weiter. Oder mit der Bank, ich habe inzwischen so viel Online-Überweisungen gemacht, dass ich gar nicht mehr darüber grübel, ob das gefährlich ist oder nicht. Ich weiß noch, wie das am Anfang war, wird es klappen oder nicht. Und so ist es letztlich mit dem Glauben auch. Wir müssen Erfahrungen mit Gott machen und wenn die Erfahrungen positiv sind, dann stärkt das unseren Glauben. Was Gott uns ganz behutsam beibringen möchte, finde ich da in dem Vers 6 formuliert, nämlich, dass er tatsächlich existiert und dass er gut und treu ist. Das ist für mich eine Umformulierung dessen, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott hat was Gutes bereit für uns. Und denen, die ihn suchen, die werden dieses Gute auch erhalten. Ich möchte jetzt mal den Vers 3 anschauen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde. Und dass aus dem Nicht-Wahrnehmbaren das Sichtbare entstanden ist. Bei diesem Vers fällt mir ein, wie stark unser Weltbild, das so in unserer westlich aufgeklärten oder postaufgeklärten Gesellschaft so stark bestimmend ist, dass das sehr am Materiellen, an der Materie orientiert ist, an dem, was man fassen und greifen kann, dem, was man sehen kann, was man unmittelbar erfahren kann, was man kontrollieren kann, was man gestalten kann. Der ganze Bereich der Transzendenz, des Schwerfassbaren, der wird ja auch gerne ausgeblendet. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die Esoterik-Szene so boomt, weil da Angebote gemacht werden zum Transzendenten, zu dem, was eben nicht so ganz fassbar ist. Wir leben in unserer Gesellschaft mit einem sehr materialistischen Weltbild, wo nur das Sichtbare zählt. Aber gibt es nicht so viel anderes, was genauso real ist und höchst bedeutsam ist, aber unsichtbar? Die Liebe zum Beispiel zu meiner Frau kann man nicht sehen, kann man nicht messen, mit einem Maßstab anlegen und gucken oder ein Gewicht Waage nehmen und die Liebe draufsetzen und dann gucken, ah ja, so viel ist heute. Ja? Oder Verantwortung, ja? Verantwortung spüren für etwas. Kann man das wiegen? Sinn des Lebens? Schönheit, Ästhetik, für manche Menschen ganz wichtig, bedeutet ihnen ganz, ganz viel. Soll man einfach sagen, wertlos, nur das Materielle zählt? Oder einfach auch Spielerei, Spaß mit den Kiddies haben, rumtoben durch die Wohnung als Vater endlich mal wieder, ja. Was anderes, was mir einfällt bei diesem Bibelvers, nicht nur das Materialistische, sondern auch das Rationalistische, was unsere Welt geprägt hat. Alles ist erklärbar, alles ist berechenbar, alles ist machbar. Diese Sichtweise, sie ist verständlich, wenn man sich anguckt, was für enorme technische Fortschritte es gibt, die gemacht wurden in der Medizin und so weiter, in der Wissenschaft, alles das scheint zu bestätigen, wir können alles erklären, alles verstehen. Aber wenn man genauer hinguckt, was in den Wissenschaften so publiziert wird, stellt man auch fest, dass es zum Teil erhebliche Unterschiede gibt in den Erkenntnissen und den Sichtweisen und der Bewertung dieser Erkenntnisse. Anscheinend sind im wissenschaftlichen Bereich Beweise auch nicht immer zwingend, genauso wie in der unsichtbaren Welt. Und auch in der Wissenschaft kann Glaube eine sehr große Rolle spielen. Wem vertraue ich? Was passt zu meinem Weltbild? Ich fand es sehr spannend. Ich habe vor einer Woche erfahren, dass es in Freiburg eine parapsychologische Beratungsstelle gibt. Parapsychologische Beratungsstelle. Diese Beratungsstelle versucht, paranormale Erfahrungen ernst zu nehmen. Wenn jemand sagt, bei mir spukt es zu Hause, dann sagen die meisten Leute, ja, der spinnt. Aber die Freiburger sagen, nö, lass uns den mal anhören. Was erlebt er denn tatsächlich? Was ist da los? Und die analysieren das dann und gucken dann genauer und stellen fest, ganz vieles kann man davon erklären. Ist gar nicht so geheimnisvoll, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Aber sie stellen auch fest, es gibt doch etliche Phänomene, die sind nach dem heutigen Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis nicht erklärbar. Und da scheint es wirklich auch einiges zu geben. Sie bieten dann auch Hilfe an. Das machen sie jetzt nicht als Christen, das machen sie ohne Gott. Aber man müsste jetzt mal andere Wissenschaftler hören, was die über die Freiburger denken. Die Freiburger wollen wissenschaftlich an solche Phänomene rangehen, die nicht erklärbar sind. Die wollen die wissenschaftlich vorurteilsfrei ernst nehmen. In der etablierten Wissenschaft werden die für angesehen. Ja, wer hat jetzt recht? Ja? Ich komme zu Vers 2. Zur Rolle der Bibel in dem ganzen Feld des Glaubens. In der Bibel wurden die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, gesichert, fixiert, über Jahrtausende überliefert. Und was wir in der Bibel finden, ist eine Wahrheit, ich sage mal, eine Wahrheit der höheren Art. Die können wir in der Bibel finden. Das, worauf die in Freiburg nicht kommen werden bei ihren Untersuchungen, weil sie Gott ausblenden bei dem, was sie an Arbeit machen. Sie versuchen, innerweltlich zu erklären, was vielleicht an Spukerfahrungen bestimmte Menschen machen. Haben dann auch Modelle, wie sie das meinen, erklären zu können, aber letztlich erklären die auch nicht viel. Gott hat sich in der Geschichte offenbart. Das ist die Überzeugung in der Bibel. Und die Leute, die Gott erfahren haben, die haben versucht, das zu sichern, damit es anderen zur Verfügung steht. Diese Wahrheit der höheren Art in der Bibel, die umfasst Wissen über Gott, über den Ursprung der Welt, Sinn des Lebens, Probleme unseres Menschseins und wie Gott uns helfen möchte bei den Problemen unseres Menschseins. Manche denken ja, die Bibel ist ein Märchenbuch, weil da einiges Paranormales drinsteht, was nicht so in unseren normalen Alltag passt. Aber man muss nur die Leute von Freiburg da hören, stellt man fest, Paranormales ist in dieser Welt offenbar ganz normal. Es kommt vor. Also ist die Bibel auch an der Stelle vermutlich kein Märchenbuch, wo sie uns vielleicht ein bisschen suspekt erscheint. Ich sehe die Bibel als Sicherung dessen, was Gott in der Geschichte dieser Welt gewirkt hat, dass das für uns erhalten geblieben ist und seine Offenbarung, die er in seinem Volk Israel gemacht hat, die er dann durch Jesus selber gemacht hat. Wie ist es mit den Problemen des Glaubens? Ich würde sagen, für Leute, die bereits gläubig sind, ist es nicht unbedingt leichter als für die, die noch nicht an Gott glauben. Denn auch für die Gläubigen ist nicht alles erklärbar. Auch die Gläubigen haben Zweifel. In der Regel sprechen sie nicht so offen darüber. Deswegen kriegt man davon nicht so viel mit. Aber wer ehrlich ist als Gläubiger, wird zugeben müssen, dass da immer auch ganz viel Zweifel mit dabei sein kann. Glaubenserfahrungen. Ich meine, ich habe was von Gott gehört, jetzt verlasse ich mich drauf und jetzt wird nichts draus. Was mache ich jetzt? Wie deute ich das? Ja, dann muss ich irgendwie, muss mein Glaube da Antwort drauf finden. Glaubenserfahrungen sind nie eindeutig, nie zwingend eindeutig. Der Glaube ist nicht beweisbar, Gott ist nicht beweisbar. Da hat er uns eine Schranke gemacht. Er möchte uns in dieser Freiwilligkeit halten, dass wir nicht gezwungen sind, an ihn zu glauben. Das Schöne an der Bibel ist, also die Schwierigkeit ist ja mit dem Paranormalen, was da so drin steht. Das Schöne an der Bibel ist, immer wieder spricht sie sehr ehrlich vom Unglauben der Gläubigen und was aus diesem Unglauben der Gläubigen geworden ist. Ich verweise auf die Predigt vor 3 Wochen. Ganz krasse Geschichte, wie die Gläubigen ein großes Problem hatten mit dem Glauben. Auf einer Pastorentagung habe ich mal diese wunderbare Formulierung eines Kollegen gehört, der meinte, ohne Zweifel keine Gewissheit. Und ich fand das eine richtig gute Aussage. Ohne Zweifel gibt es keine Gewissheit. Wenn wir nämlich meinen, wir wüssten alles, dann haben wir einen erstarrten Glauben. Der meint, er wäre schon vollendet. Da ist keine Bewegung mehr drin, da ist kein Leben mehr drin. Und ich glaube, davor will uns Gott bewahren. Dass wir uns in unserem Glaubenssystem festlegen und meinen, so ist es und daran ändert sich nichts. Dann sind wir für Gott nicht mehr erreichbar. Deswegen glaube ich, dass es für diejenigen, die noch nicht glauben können, dass die nicht, sagen wir, neidisch auf die schielen müssen, die schon glauben können, denn die, die schon glauben können, die haben genauso ihre Herausforderungen. Aber die, die schon glauben können, sollten auch nicht hochmütig auf die herabschauen, die noch nicht glauben können, denn ihr Glaube kann ihnen auch jederzeit zerbröseln. Ich komme zum letzten Vers, zum ersten also, weil ich ja von hinten nach vorne gehe. Glaube aber ist eine Verwirklichung des Erhofften. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mir gefällt das Wort Überführtsein da drin. Denn ich glaube, es gibt in unserem menschlichen Herzen so eine Art innere Abwehr gegenüber Gott und gegenüber dem Glauben. Wir wollen selber groß sein, selber klug sein. Wir möchten so ungern jemanden über uns haben, der uns vielleicht reinreden möchte. Ich glaube, diese innere Abwehr, die wir so in uns tragen, die könnte damit zu tun haben, dass wir instinktiv spüren, wenn es einen Gott gibt, wenn es wirklich real ist, dann hat er uns was zu sagen. Und es könnte sein, dass das, was er uns zu sagen hat, uns nicht passt. Da sitzen wir übrigens, Gläubige und Ungläubige, im selben Boot. Brauchen wir nur in die Bibel schauen. Auch den Gläubigen passt oft nicht, was Gott ihnen sagt. Wir sollten aufpassen. Wir sollten wirklich uns darum bemühen, uns immer wieder von Gott überführen zu lassen. Uns überführen zu lassen von dem Gott, den wir nicht sehen können, in dem, was wir sehen können und was uns ausmacht. Und im Vers 1 heißt es auch noch, der Glaube aber ist eine Verwirklichung des Erhofften. Was ist mit erhofft gemeint? Mit erhofft ist nicht gemeint das, was wir uns erhoffen, was ich mir so erhoffe. Ich erhoffe mir, dass es morgen auch noch so schön ist und dass eigentlich immer Sommer ist und trotzdem die Flüsse ihren Pegelstand nicht verlieren und die Natur immer genügend Wasser hat, aber am liebsten hätte ich nie Regen, so mein Naturell, das würde ich mir erhoffen. Das ist mit der Bibel nicht gemeint hier in der Bibel. Was Gott sich erhofft, das ist damit gemeint. Das soll Wirklichkeit werden. Das soll durch den Glauben verwirklicht werden. Und was ist es, was Gott sich zutiefst hofft, da bin ich jetzt wieder am Anfang der Predigt, dass wir in eine gesunde Beziehung zu ihm kommen, die in dieser Welt anfängt und die sich nach unserem Tod in der Ewigkeit im Himmel fortsetzt. Was Gott sich erhofft, ist, dass wir in seinem himmlischen Zuhause, das er für uns vorbereitet hat, für die Zeit, wenn es mal hier mit uns vorbei ist, dass wir auch da ankommen und dass uns dann auf ewig bei ihm gut geht. Und dazu ist Jesus als Wegweiser in die Welt gekommen, Gott selber durch seinen Sohn vor 2000 Jahren. Und wir können Jesus in der Bibel begegnen, im Neuen Testament und auch im Alten Testament, so ein bisschen im Vorlauf. Wir können Jesus begegnen, indem wir mit ihm reden. Jesus ist aber nicht nur Wegweiser geworden in Richtung Himmel, er ist auch Wegbereiter geworden Richtung Himmel. Er hat sein Leben dafür gegeben, für all das, wofür wir nicht aus eigenem Vermögen aufkommen können. Was uns aber von Gott trennt, was zwischen uns und Gott steht. Und als Auferstandener ist er der Garant dafür, dass es Gott damit ernst meint, so behutsam er es versucht, uns nahe zu bringen. Wie sieht es aus bei dir mit deinem ganz persönlichen Glauben? Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang oder kommst dir so vor, du würdest noch vor dem Anfang stehen. Dann möchte ich dir sagen, dann fang einfach an. Vielleicht einfach anfangen. Du kannst anfangen, mit Gott zu reden. Über das, was dich gerade beschäftigt. Wo du Fragen hast, wo du nicht weiter weißt. Probier's, mach's, versuch's. Du kannst gucken, dass du deine Aufmerksamkeit erhöhst. Zu sagen, okay, wenn die Freiburger Wissenschaftler meinen, das Paranormale wäre normal, vielleicht wirkt ja Gott tatsächlich unsichtbar in diese Welt rein und ich kann was von ihm wahrnehmen. Mal so auf die kleinen Impulse Gottes achten, mit denen er in deinem Leben tätig ist. Oder auch auf die Impulse dann reagieren. Wenn du spürst, da war was, dann mutig sein und zu sagen, okay, ich will jetzt nicht zweifeln, ich will es jetzt annehmen, ich will da was draus machen. Ich möchte Danke sagen, Gott, für das Gute, worum ich gebetet habe, was mir gefehlt hat und ich habe es erhalten. Und dann zu sagen, ich sage dir Danke, Gott. Oder Bibel lesen, mal anfangen, Evangelien reingucken, Jesus kennenlernen. Und Jesus hilft uns, Gott kennenzulernen, der unsichtbar ist, der so schwer fassbar ist. In Jesus ist er hier gewesen. Und auch noch eine wichtige Sache, die dir vielleicht helfen kann, wenn du anfangen möchtest mit Jesus, mit Gott, mit dem Glauben, erste Schritte machen willst. Mit Christen sprechen, mit Leuten, die an Jesus glauben. Aber bitte achte darauf, dass sie einen lebendigen Glauben haben. Also wo du spürst, die haben eine positive Ausstrahlung. Alles andere verwirrt dann vielleicht mehr oder zieht runter und fördert dann nicht. Ich möchte jetzt die Predigt abschließen mit dem Zitat, das ich bei einem Evangelisten mal gehört habe. Das habe ich an den Predigttext angepasst. Er hat gesagt, Gott ist gut und Gott ist treu. Und wer das glaubt, dem beweist Gott es. Gott ist gut und Gott ist treu. Und wer es ihm glaubt, wer es Gott glaubt, dem wird er es beweisen. Amen.